Ihr Lieben, wir lesen weiter in der Geschichte Moses aus dem Buch Aus verklungenen Jahrtausenden. Ja, Moses nimmt Abschied von Jurichäo, der Pharaonentochter, die ihn als kleines Baby im Bastkörbchen im Nil gefunden, großgezogen hat. Und Moses, der schon viele Jahre weg in der Einsamkeit in der Wüste bei einem anderen Volk gelebt hatte, trifft Jurichäo nun wieder am Hofe des Fürsten Abdruschin, um dann von ihr Abschied zu nehmen, um in seine große Aufgabe zu treten, nämlich die Befreiung seines Volkes, der Israeliten, aus der ägyptischen Knechtherrschaft des nun gefolgten Pharaonensohnes Ramses. Jurichäo stand unbeweglich. Eine starke Macht hielt sie aufrecht. Das alles weiß ich, Moses, und doch wird nie eine Trennung sein. Ich kann nun nicht mehr helfen, du hast höhere Hilfe. Sei immer dessen eingedenk. Sie trat noch einen Schritt an ihn heran, ihre Hände umfassten seinen Arm. Moses, ich wünsche dir den Sieg über Ägypten. Ich wünsche, dass dir die Befreiung Israels gelingt. Dein Gegner ist mächtig, aber dein Gott ist mächtiger. Ihre Stimme, die so gedämpft war, dass der Ton einem Hauch glich, war voll Eindringlichkeit, hatte etwas Beschwörendes, das Moses durchdrang. Es war ihm nach diesen Worten, als sei er sich noch einmal der Größe seiner Sache bewusst geworden. Diese Wünsche Jurichäus lebten in ihm, sie klangen in seinen Ohren, noch als er Ägypten entgegenzog. Sein Weib hielt getreu an seiner Seite aus, voll Glauben und Zuversicht. Als letztes Bild trug Moses Abdruschin in sich. Es war nur frohes Hoffen gewesen in dem letzten Lächeln des Fürsten. Die unbezwingliche Macht, die dieses Lächeln barg, war für Moses das schönste Geleit. Vertrauend zog er in den Kampf. Abdruschin fragte Jurichäo, willst du hier bleiben? Sie sah ihn an. Der Wunsch, ja zu sagen, war groß. Dennoch schüttelte sie den Kopf. Ich muss wohl zurück. Vielleicht kann ich ihm doch irgendwie von Nutzen sein. Da ließ Abdruschin sie ziehen. Traurig sah er ihr nach, als sie von seinen Reitern begleitet nach Ägypten ritt. Die Trauer breitete sich in seiner Seele aus, ließ ihn für kurze Zeit die Umwelt vergessen. Über ihm schwebte wieder, wie so oft, das große Warum. Und die Sehnsucht nach etwas Höherem über der Erde liegenden befiel ihn. Er merkte nicht, dass nahe Nahumis, die stumm mit fragenden Kinderaugen zu ihm aufsah. Erst als er ihre schmale Hand leise über seinen Arm streichen spürte, kam das irdische Bewusstsein zurück. Seine Augen sahen gütig auf das Kind. »Du bist so weit fort, Herr.« »Ja, Nahumi, ich war weit, weit. Herr, könntest du einmal gehen und nicht zurückkehren?« »Ich werde einmal gehen, Nahumi, auch du. Alle Menschen werden diese Welt einmal verlassen. Es wird an ihnen selbst liegen, ob sie wieder hierher zurück müssen. Aber ich muss nicht wieder zur Erde. Und doch ist mir, als käme ich noch einmal wieder.« Abdruschins Antlitz zeigte den versunkenen Ausdruck, den es manchmal trug. Nahume sah es. »Abdruschin, ich gehe mit dir, wenn du die Erde verlässt, und komme wieder, wenn du wieder da bist. Ich will bei dir bleiben.« Abdruschin fuhr leise mit der Hand über das dunkle Köpfchen. »Wenn Gott es so will, wird es geschehen, Kind.« Nahume war nun zufrieden. Sie vergaß den ernsten Ton und plauderte leicht und froh. Abdruschin lächelte dazu. Immer war es Nahume, die ihn wieder frei von den weit hinaufgehenden Gedanken machte. Ihre Kindlichkeit war so rein und nahm dem Fürsten alle Erdenschwere, die sich oft wie ein Alp auf ihn legen wollte. Jetzt lebte die Sorge um Moses in Atroschin. Nahome wusste, dass Moses vor einer ungeheuren Tat stehe. Sie nahm die ernsten Gespräche, die zwischen ihm und Atroschin stattfanden, so stark in sich auf, dass sie von der Größe der Gefahr eine leise Ahnung bekam. Atroschin, Moses wird den Pharao besiegen, denn du willst es doch. Über das große Vertrauen, das aus den Worten Nahomes sprach, musste der Fürst lachen. Natürlich wird er siegen, Nahome. Gott will es so. Das Gute siegt am Ende stets. Und dennoch hast du Sorge. Ja, um Moses, dass ihn die Kraft verlassen könnte. Aber er hat sie doch durch dich, du gibst sie ihm. Ich kann sie ihm geben, aber er muss sie nützen. Wenn er das nicht tut, kann die starke Hilfe nicht mehr zu ihm gelangen. Nicht ausnutzen ist so viel wie ablehnen. Nahome schwieg. Ihr Köpfchen schien eifrig bemüht, das Gesagte zu verstehen. Schließlich leuchtete ihr Gesicht vor Freude. »Moses wird dich nicht enttäuschen«, rief sie, froh, einen Ausweg gefunden zu haben. Damit hatte sie es erreicht, dass auch Atroschin wieder leicht und frei ward. Dennoch sandte er bald Kundschafter nach Ägypten, um über die Lage Kenntnis zu erhalten. Unruhig wartete er auf ihre Rückkehr. In Israel liefen indessen Gerüchte über einen von Jehova gesandten Helfer um. Geheime Zusammenkünfte, ich möchte das kurz erklären, Jehova, so nannte man damals den israelitischen Gott, was nichts anderes als Gott heißt und mit einer heutigen Religionsabteilung oder Sekte nichts zu tun hat. Also nicht damals zu tun hatte. Weiter geht's. Geheime Zusammenkünfte fanden statt, in denen nur geflüstert wurde. Angst vor den Spähern des Pharao ließ die Menschen äußerste Vorsicht anwenden. Wer sprach in diesen Versammlungen? Wessen Rede ließen die Israeliten aufhorchen? Wer übte die geheime Macht, die sich über das gesamte Volk ausdehnte, aus? Moses, der durch seinen älteren Bruder Aaron dem Volke die endliche Erlösung verhieß. Der Glaube der Verzweiflung begann in den Kindern Israels zu erstehen. Trotzdem sie äußerlich tief gesunken waren, hatten sie Gott nicht vergessen. Er lebte immer noch für sie. Das Volk war so zäh, dass es die unmenschlichsten Qualen ertrug und sogar hoffen konnte. Bisher hatte niemand Moses gesehen. Sehnsüchtig erwarteten alle das Erscheinen des Retters. Aaron, der einflussreichste unter ihnen von jeher, bürgte für die Wahrheit des Verheißenen. Seine Zunge war nie so gewandt, seine Stimme nie so eindringlich gewesen wie jetzt. Die armen Geknechteten hingen an seinem Munde, dem trostreiche, aufmunternde Worte entströmten. Es begann zu gären im Volke Israel. Ramses erfuhr davon. »Wer von euch fürchtet diese Hunde?« herrschte er die Späher, die ihm Kunde gaben, an. Achselzucken antwortete ihm. »Was befürchtet ihr?« Einer der Männer fasste Mut und trat vor. »Wir befürchten einen Aufstand, erhabener Pharao. Dieses Volk wird nie ganz von uns bezwungen werden können. Es übersteht das Ärgste, als seien es Liebkosungen. Wir hören und sehen, wie es aufbegehrt.« »Fasst ihn!« Der Pharao schäumte vor Wut. »In den Hungerturm! Die Geier sollen ein mageres Mahl halten!« Der Unglückliche wurde hinausgeschleppt. »Glaubt noch einer von euch an die Stärke Israels?« Niemand antwortete. »Geht und seid härter als zuvor. Wenn dieses Volk wagen sollte zu murren, so ist der Beweis für eure Schwäche erbracht. Ihr könnt dann wählen zwischen dem Gevierteiltwerden oder dem Hungerturm. Die Männer drückten sich scheu aus dem Saale. Ramses blieb allein. Seine Miene war finster. Er wusste, dass Gefahr drohte. Plötzlich stand er auf. Mit langen Schritten durchmaß er den Raum und suchte Jurichäo auf. Als er in ihren Gemächern erschien, ohne sich anmelden zu lassen, zuckte Jurichäo zusammen. Er ließ sich neben ihr nieder. »Mein Bruder, du wünschest?«
»Eine Erklärung!« »Rede!«
»Rede du, ich werde zuhören.« Ramses schoss unter halbgeschlossenen Lidern einen Blick nach ihr. »Wo ist Moses?« »Ich weiß es nicht.« Sein Blick wurde verschlagen.
»Dann wirst du über meine Nachricht sicherlich erfreut sein. Moses ist hier in Ägypten.«
Jurichäos Gesicht wurde starr. Kein Muskel zuckte, als sie leise erwiderte, »Vielleicht kommt er dann noch zu mir. Ich freue mich, ihn nach Jahren wieder in der Nähe zu haben.« Der Pharao unterdrückte seine Wut.
»Bald wirst du ihn in der Nähe haben. Meine Späher suchen ihn, um ihn mir auszuliefern. Ich lasse ihn töten. Er ist der Hetzer im Volke. Er wiegelt die Massen gegen mich auf. Sein Schlupfwinkel ist entdeckt. Noch in dieser Nacht lasse ich ihn fassen.«
Jurichäus Gesicht blieb so ruhig wie zuvor.
»Wenn er sich gegen dich vergeht, dann ist er für dich strafbar. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass Moses Unrecht handelt.«
»So glaubst du. Ein anderer?« Die hastige Frage gab Jurichäo Gewissheit über Ramses Unwissenheit. Es kostete Mühe, nicht zu lächeln. »Was befürchtest du, Ramses?« Es fiel ihm nicht auf, dass Jurichäo die gleiche Frage stellte, die er den Spähern gestellt hatte.
»Ich fürchte einen Aufstand Israels.«
Er nahm auch dieselbe Antwort, die ihm gegeben wurde. Da lächelte Jurichäo unergründlich. Ihre Hände spielten mit einem Ring, den sie abgestreift hatte. »Hast du nicht die Macht?«
»Ich kann dieses Volk nicht zermürben.«
»Wäre denn das dein Wunsch?
Wie soll ich es denn sonst beherrschen?«
Jurichäo sah ihn an. Ihre Augen waren klar, dass selbst in Ramses etwas wie Vertrauen wach wurde. »Du hättest mehr von diesem Volke, wenn du ihm die Zügel nicht so straff anlegen würdest. Du nimmst ihm alle Kraft, die es für dich in der Arbeit braucht. Nur den letzten Rest, den sie für dich für sich behalten, diese Kinder Israels, kannst du nicht aus ihnen herauspressen. Der ist da, aber gegen dich wird er verwandt.« Ramses sah Jurichäo an. Jetzt lag in seinem Gesicht ein so gequälter Ausdruck, dass er sie dauerte. »Du denkst an deinen Schwur, Ramses?«
»Ich denke daran. Und du weißt, dass ich ihn halten muss. Der Schwur, den der Sohn dem Vater auf dem Totenlager leistet, bindet in alle Ewigkeit. Es gibt für einen Pharao auch noch von drüben eine Rache. Furchtbar ist der Fluch des toten Pharao, den er sendet, wenn seine heilige Grabesruhe gestört wird. Tod steht darauf und ich will leben, herrschen.«
Jurichäo kämpfte gegen die alte Überlieferung, aber der uralte Glaube, der Kultur Ägyptens entsprang, war stärker als sie. »Ramses, wenn du nun mit Moses reden würdest, ohne ihm nach dem Leben zu trachten, wenn wirklich Moses der Aufrührer ist, glaubst du nicht, dass du Israel wieder einfangen könntest, indem du mit Moses die Feindschaft ließest?«
Ramses sann lange. »Ich will Moses keine Falle stellen, will mit ihm reden, wenn er zu mir kommt.« Er erhob sich und verließ Jurichio so plötzlich, wie er gekommen war. Als er hinausging, atmete sie tief und lächelte beglückt. Inbrünstig legte sie beide Hände vor ihr Antlitz und betete. Ihre Angst, Ramses trachte Moses nach dem Leben, war also begründet gewesen und nun hinfällig geworden. »Nun habe ich dir doch einen Dienst erweisen können, mein Sohn«, sagte sie leise. Sie nannte Moses immer so, wenn sie an ihn dachte oder alleine war. Noch immer hielt sich Moses zurück. Das Volk Israel hörte von seinem Retter, aber es sah ihn nicht. Aaron sprach seine Worte, Aaron kündete sein Kommen und Israel wartete. Da ließen die Gewaltmaßnahmen des Pharao plötzlich nach. Wie ein leichter Wind die geknickten, schlaffen Halme eines Ährenfeldes belebt und sich aufrichten lässt, so hoben sich die gebeugten Rücken der Kinder Israels, als sie der Hauch der Freiheit streifte. »Moses, Moses«, riefen sie und dankten Gott, denn sie hielten die Linderung für das Werk des gesandten Helfers. Doch Moses blieb dem Volke auch weiterhin unsichtbar. Das ungeduldige Warten Israels auf den Anblick des Retters verstärkte nur die Macht Moses, die er durch Aarons Worte auf das Volk ausüben ließ. Aaron erstattete ihm Bericht über das Fortschreiten der begonnenen Werke. Moses war voll Tatkraft. Er sehnte die Stunde herbei, da er hervortreten dürfe. Gespannt lauschte er Aarons Worten. »Und du glaubst nicht, dass ich die Führung jetzt übernehmen könnte, Aaron?« Die Frage klang drängend. Aaron wiegte bedächtig das Haupt. »Es ist noch zu früh. Meine Worte müssen noch tiefer Wurzel fassen als bisher, damit niemand sie herausreißen kann aus dem Herzen des Volkes.« Moses fuhr plötzlich entschlossen empor. Ein Gedanke ließ ihn erschrecken und gab ihm zugleich eine starke Abwehr. »Aaron, ich werde heute zum Pharao gehen. Ich werde ihn bitten, Israel ziehen zu lassen.« Genau studierte Moses die Züge seines Bruders bei diesen Worten. Kaum ein Muskel zuckte in Aarons Gesicht, nur die Brauen glitten ein wenig höher, während seine Lider den Ausdruck der Augen bergend herabsanken. »Nun«, forschte Moses. Aaron zog die Schultern hoch. »Also habe ich recht mit meiner Vermutung. Du willst nicht das, was ich will. Du hast Pläne, eigene Pläne, und suchst mich auszuschalten.« Aaron schien die Worte nicht zu verstehen, denn sein Lächeln war harmlos, als er antwortete: »Spreche ich nicht deine Worte? Bin ich dein Diener oder Gehilfe?« Moses wehrte ab. »Du verstehst es, Worte zu machen, Aaron, Worte, die dir helfen in jeder Lage. Aber unter deinen Worten liegt kein Kern. Du weißt nicht, was Wahrheit ist. Einmal warst du wahr und aufrichtig. Weißt du es noch, Aaron? Da, als du mich aus deinem Hause wiesest. Die Worte waren niedrig und ungerecht, aber sie kamen aus deinem Inneren. In ihnen lag die Verzweiflung über euer schweres Joch, und ich empfand sie gegen Ägypten gerichtet, nicht gegen mich. Denn ich liebe euch. Ich kam, um euch zu helfen, und stehe dennoch wie ein Fremder in eurer Mitte. Wenn Israel mich verstände, dann brauchte ich nicht dich. Du bist der Einzige, der mein Wollen kennt, der für mich die Stimme zum Volke ist. Aber ich warne dich, Aaron. Der Gott, der mir die Kraft zum Siege verleiht, der will nur wahre Diener. Ich gehe heute zum Pharao, weil Gott es so will. Ich betrete den Boden, der mir die Heimat war, und rede zu Menschen, die meine Worte verstehen, da sie aus ihrer Sprache kommen. Dort würdest du wie ein Blinder tappen. Von heute sei mein Gehilfe. Ich teile das Feld von dieser Stunde an. Doch vergiss nie, dass wir Diener unseres Gottes sind.« Aaron
sah Moses staunend an. Immer mehr schwand sein eigener Stolz. Moses Worte rissen unbarmherzig, Stück um Stück, seines aus falscher Demut und Schleue gewobenen Mantels herab und legten Aarons Seele bloß. Der unterdrückte Mensch, der seit der Kindheit nur ein sich ducken gelernt hatte, der nur ohnmächtigen, in sich aufgespeicherten Zorn über sein Los in sich trug, legte den Geist frei. Zum ersten Male hatte ein Wort der Liebe auch an den verschlossenen Pforten zu Aarons Seele Einlass begehrt. Dieses Mal fehlte dem gewandten Munde die Sprache. Eine lange Stille trat ein. Auge in Auge standen die Brüder.